Ja, vielen Dank euch für diesen stimmungsvollen Einstieg in den Gottesdienst. Und wir hören die drei am Ende auch nochmal. Könnt ihr euch schon drauf freuen? Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten und ich bitte euch, sofern möglich, dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, danke für diesen schönen, sonnigen Frühlingsmorgen. Danke, dass wir hier heute zusammenkommen können und Gottesdienst feiern. Ja, wenn wir in die Welt gucken, dann wissen wir, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wir wissen, ja, wie viel Krieg und Leid und Elend auch ja gerade vor unserer Haustür passiert. Und ja, gerade weil es uns hier gerade so gut geht, bitte ich dich, dass du einfach bei den Menschen bist, ja, die dieses Glück und diesen Frieden gerade nicht empfinden können und ja, denen es wirklich schlecht geht. Und ja, ich bitte dich, dass du ganz besonders heute und auch an jedem anderen Tag gerade dort draußen bist, bei jedem Einzelnen, der dich gerade so dringend braucht. Aber ich bitte dich jetzt auch um deinen Segen für diesen Gottesdienst hier heute Morgen, für die Zeit, die wir miteinander mit dir verbringen wollen. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Ja, neue Woche, neue Corona-Regeln. Wie ihr jetzt schon gesehen habt, diese ganzen Zettel sind verschwunden. Ihr dürft wieder enger zusammenrücken und ich sehe, ihr tut das auch ganz fleißig. Das dürft ihr machen, weil wir weiterhin die Maskenpflicht im Haus haben. Also im ganzen Haus wird weiter Maske getragen. Deshalb dürft ihr zusammensitzen. Deshalb brauchen wir keinen Abstand von 1,50 Meter mehr. Und deswegen dürfen wir auch singen heute. Genau, wir lüften natürlich trotzdem weiterhin, aber singen mit Maske ist erlaubt. Des Weiteren gibt es kein 3G mehr hier für den Gottesdienst und auch keine Anmeldung. Trotzdem bitte ich euch oder wir bitten euch doch verantwortungsvoll mit der neuen Freiheit umzugehen, auch vielleicht trotzdem zu Hause einen freiwilligen Selbsttest zu machen und einfach zu gucken, dass wir mit unseren Mitmenschen gut umgehen und da auch Vorsicht walten lassen. Aber grundsätzlich ist wieder mehr möglich. Genau. Im Gemeindeleben teilen wir mit unseren Glaubensgeschwistern natürlich alles Schöne, wie zum Beispiel, dass wir jetzt singen dürfen. Aber natürlich gehört auch Trauriges dazu und auch nicht so Schönes. Und aus dem Grund bitte ich jetzt einmal den Arne nach vorne, der uns nicht ganz so schöne Nachrichten überbringt.
Liebe Gemeinde, heute steht über diesem Sonntag ein Bibelwort aus Johannes 3. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. In diesem Bibelwort ist also von Erhöhung die Rede und das in einem doppelten Sinn. Einmal, Christus ist ans Kreuz erhöht worden, Jesus ist für uns gestorben, die Karwoche beginnt am Montag. Und wir feiern den Karfreitag-Gottesdienst, Christus für uns gestorben. Und er ist erhöht worden zur Auferstehung hin, zu dieser Auferstehung, von der her wir glauben, dass auch wir ewig leben sollen. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Dieses Wort ist ein besonderer Trost für zwei Familien unserer Gemeinde. Am Montag, dem 4. April, ist Walter Quiring im Alter von 92 Jahren verstorben. Walter ist sehr vielen aus der Gemeinde bekannt. Er hat diese Gemeinde geprägt, er hat sie mit aufgebaut, er war viele lange Jahre mit in der Gemeindeleitung. Walter hat im Seniorenbibelkreis geleitet, war da gegenwärtig präsent, genauso im Seniorenkreis. Und er war unter uns ein Bruder mit ganz festem Glauben und starker Zuversicht und einfach diese Erwartung und auch dieser Sehnsucht, einmal bei Gott zu sein. Und dieses Ziel hat er jetzt erreicht. Wir trauern mit Friedhelm und Lena, mit Emily und Antonia, die zu unserer Gemeinde gehören. Wir trauern mit der ganzen Familie. Die Beisetzung wird stattfinden morgen um 12 Uhr auf dem Bezirksfriedhof Dortmund-Menglinghausen, Menglinghausener Straße. Wie ihr vielleicht den Nachrichten schon entnommen habt, unseren gemeindeinternen Nachrichten, ist es Corona-bedingt so, dass die Anzahl der Sitzplätze in der Friedhofskapelle begrenzt ist, nämlich nur für die engsten Familienangehörigen. Die übrige Gemeinde, wenn ihr zu der Bestattung kommen wollt, bleibt bitte vor der Kapelle draußen stehen. Die Andacht wird über Lautsprecher nach außen hin übertragen, sodass ihr der Beisetzungsfeier beiwohnen könnt. Eingangs sprach ich von zwei Familien, die dieses Wort der Auferstehung heute besonderer Trost ist. Gestern Abend verstarb Hanna Petzold. Und unser Gruß und unser Beileid gilt vor allem der Annette, Hannas Tochter, aber auch Bernd, dem Luis, dem Carsten, der Rita und der Marie, also den Enkelkindern. Hanna hat gestern Abend noch mit der Familie Erdbeertörtchen gegessen. Also etwas Besonderes in dieser Familie, die Herzlichkeit und der freundliche Umgang miteinander. Und Hanna war ganz integriert in diesen Familienkreis. Ja, und nach diesem schönen Nachmittag ging es ihr plötzlich schlecht. Und so ist sie gestern Abend verstorben. Annette und Bernd konnten an ihrem Bett sein und sie im Sterben begleiten durch Gebet und Lieder. Hanna Petzold wurde 89 Jahre alt und bleibt uns Erinnerung als eine ganz liebenswerte Frau, auch im Seniorenkreis zu Hause und hier in unserer Mitte ein ganz freundlicher, liebevoller Mensch. Auch sie hatte festes Vertrauen und Liebe zu Jesus und wir haben den Glauben, dass sie nun ewig lebt in seiner Gegenwart. Der Zeitpunkt der Bestattung steht noch nicht fest. Ich bitte euch, die Mittwochsnachrichten zu beachten, weil bis dahin vermutlich der Termin geklärt sein wird. Nun bitte ich die Gemeinde zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Und wer an dich glaubt, der soll leben in Ewigkeit und niemals sterben. Denn du bist das Leben, von der und von dem her wir kommen. Wir danken dir für das irdische Leben von Walter und Hanna. Wir danken dir, dass sie so viele Menschen mit ihrem Sein bereichert haben, mit ihrer Liebe, ihren Gedanken, ihren Worten. Und wir danken dir, Herr, dass sie dich lieb hatten, weil du dich ihnen offenbart hast. Im Glauben und Vertrauen auf dich sind sie gestorben und wir beten jetzt für die Angehörigen, Herr, für die Familien, dass du sie ganz herzlich tröstest. Wir bitten dich, dass du bei Friedhelm bist, bei Lena und den Enkelkindern, dass du bist bei Annette und Bernd und den Enkelkindern und allen Familienangehörigen. Herr, und wir leben in dieser Karwoche und da wird uns bewusst, wie großartig es ist, dass du Mensch wurdest und erhöhst zur Vergebung unserer Sünden und zur Auferstehung zu ewigem Leben. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz.
Ja, auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Beileid von uns allen für die beiden Familien, wenn ihr das irgendwann mal seht. Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch. Ja, es gibt noch mehr zu berichten aus dem Gemeindeleben. Und zwar war letztes Wochenende waren ganz viele Leute aus unserer Mitte in einem kleinen Häuschen im Oberbergischen. Und zwar waren das die Pastoren und der Wahlausschuss und die amtierenden Ältesten und die ältesten Kandidaten. Und ja, dazu möchte die Silke uns was erzählen, was ihr da so letzte Woche gemacht habt.
Ja, guten Morgen von meiner Seite. Also ich glaube, jetzt einen Abriss zu machen, wo wir freitags nachmittags gestartet haben bis sonntags mittags, das ist jetzt nicht so im Einzelnen interessant. Vielleicht vom Eindruck, den wir alle hatten in der Feedbackrunde, es war eine sehr intensive Zeit, die wir dort erlebt haben, eine sehr offene Zeit, eine Zeit, die wir in Gemeinschaft genießen konnten. Und vielleicht so ein Highlight, wir durften auch singen, allerdings ohne Masken. Und das war wirklich, das hat manchen zum Teil wirklich die Tränen in die Augen getrieben, dass wir Gotteslob wieder so ganzheitlich erleben durften. Wir haben an dieser Wahlklausur letztendlich dann auch die vier Kandidaten gewählt, die dann für die Bestätigungswahl zur Verfügung stehen, weil sie die Wahl angenommen haben. Und das sind einmal Christian Voss, Greta Dittmann, Norbert Vogel und Silke Hahn. Das sind die Kandidaten, die ihr auch mit vorgeschlagen habt, die wir gewählt haben. Und ihr dürft diese Kandidaten jetzt am 8. Mai nach dem Gottesdienst in einer Sondergemeindeversammlung gerne bestätigen. Zum Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, ein ganz dickes Dank an euch als Gemeinde, dass ihr diesen ganzen Prozess auch im Gebet unterstützt habt, auch gerade während der Klausur. Und ich möchte euch von Herzen bitten, dass ihr das auch noch weiterhin tut, bis zur Bestätigungswahl und weiter, dass wir uns in die Pflicht nehmen, einfach die Gemeindeleitung auch in ihrem Dienst, den sie für die Gemeinde tut, im Gebet zu begleiten und zu unterstützen. Wir sind alle in einem Boot. Ohne uns kann Gemeindeleitung wenig tun und ohne Gott schon gar nicht. Und wir wollen alle ein Zeugnis und ein Licht in dieser Stadt sein. Und deswegen bleiben wir, denke ich, alle am Ball, zusammen als Gemeindemitglieder, als Gemeindeleitung, als Mitarbeiter, als Christen in Dortmund. Danke.
Und weil wir jetzt so viel vom Singen gesprochen haben, lasst es uns doch einfach tun. Die Band bereitet sich vor, die haben auch total Lust. Und ich würde sagen, steht doch einfach mal auf, die eingerosteten Stimmbänder ölen und wir singen Bahnt einen Weg unserem Gott.
Ich kann, öffne die Herzen und mach.
Dem doch ruhig wieder Platz. Erwartungen übertroffen, würde ich sagen, oder? Apropos Erwartungen. Wie ist das so mit euren Erwartungen? Ich habe in der letzten Woche mal so ein Selbstexperiment gemacht. Das könnt ihr auch gerne mal nachmachen. Ich habe mir morgens so überlegt, mit welchen Erwartungen starte ich jetzt in diesen Tag? Was sind meine Erwartungen an mich, an andere Menschen, denen ich im Laufe des Tages begegne? Und was erwarte ich, wie dieser Tag verläuft? Und abends habe ich geguckt und Resümee gezogen, was denn von den Erwartungen, die ich morgens hatte, tatsächlich so eingetroffen ist. Werdet ihr natürlich euch schon denken, nicht viel, ne? Also man wird ja überrascht vom Tag, der überrollt einen einfach, da kann man planen, was man will und man hat so seine Erwartungen und manchmal kann man überlegen, erfülle ich jetzt diese Erwartung oder jene, aber eigentlich kann ich gar keine erfüllen oder das habe ich mir jetzt anders vorgestellt und da gibt es, ja, könnt ihr mal versuchen, also man ist doch erstaunt, wie viel doch an so einem Tag anders läuft, als man das eigentlich erwartet hat. Und wie viel mehr, wenn wir unseren eigenen Tag eigentlich, den wir ja selber geplant haben und an dem wir maßgeblich beteiligt sind, ja nicht durchziehen können oder es einfach anders kommt, wie viel mehr sprengt dann Gott eigentlich unsere Erwartungen? Wie viel größer ist doch er und wie viel mehr kann er tun, als wir eigentlich jemals erwarten? Und genau darum geht es jetzt in der Predigt, die Judith uns halten wird. Gott sprengt unsere Erwartungen, auch am Palmsonntag. Und ich bin gespannt, was sie uns zu sagen hat.
Wie Anna gerade schon gesagt hat, wir sind in der Passionszeit. Wir bewegen uns stracks auf die Karwoche zu. Nächste Woche ist Karfreitag und Ostersonntag. Aber heute ist erstmal Palmsonntag. Und der Palmsonntag ist nach der Begebenheit benannt, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Es wird in den verschiedenen Evangelien beschrieben, wie Jesus, der in Galiläa in einer Stadt gewirkt hat, dann nach Jerusalem kommt und während die Menschen um ihn herum ihm zur Ehre mit Palmzweige eben auf den Boden legen, ihn bejubeln, darum Palmsonntag. Und er zieht eben in diese Stadt ein und die dramatischen Geschehnisse rund um seinen Tod und das Kreuz, sie rücken näher, liegen aber noch vor ihm, liegen noch in der Zukunft. Der Palmsonntag ist also so eine Art Grenzgang. Jesus ist schon in der Stadt angekommen, in der er seinen Tod finden wird, und noch ist es aber noch nicht so weit. Noch ist er in Jerusalem erstmal angekommen, noch wirkt er dort, noch begegnet er Menschen. Und bei all dem spricht er aber schon von dem, was kommen wird, und er macht auch immer wieder deutlich, worum es ihm bei seinem Wirken geht. Und eine dieser Begegnungen, die er in dieser Zeit mit einem Menschen, hat, möchten wir uns heute anschauen. Und ich lese sie uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus begegnet hier also dieser Frau oder er, sie kommt zu ihm. Und das ist eine Begegnung, die für uns heute nicht so richtig leicht verständlich ist. Dazu trägt einmal bei, dass über die Frau nicht besonders viel gesagt wird. Sie bleibt unbekannt, auch von ihren Motiven erfährt man wenig. Es ist eine sehr unbekannte Geste, die sie tut. Und dann gibt es eben verschiedene Reaktionen auf diese Geste. Einmal die Menschen, die sie kritisieren, und auch Jesus, der dann darauf reagiert. Und wie Jesus reagiert, ist unglaublich spannend, weil Jesus eben das deutet und erklärt, was da passiert. Und weil er darin überrascht und mit den Erwartungen bricht, die da an ihn herangetragen werden. Und darum wollen wir seine Antwort auf das, was da passiert, uns heute im Einzelnen anschauen. Die Frau wird wegen dem, was sie dort tut, von den Anwesenden kritisiert. Den Leuten gefällt das nicht, was sie tut. Insbesondere nehmen sie dann Anstoß an dem Öl, das sie Jesus über den Kopf gießt, weil das Öl kostbar und teuer ist. Das können wir heute vielleicht im Ansatz nachvollziehen. Wie kostbar Öl sein kann, wenn es nicht vorhanden ist, wird es rar und man bezahlt gerne mal auch etwas mehr dafür. Aber es war noch kostbarer damals, dieses Öl, was sie benutzt hat, als das, was wir heute vielleicht für Sonnenblumenöl bezahlen. Die Summe, die da genannt wird, die entsprach ungefähr einem Jahreslohn eines Arbeiters. Das war also wirklich nicht ohne. Das war wirklich sehr, sehr wertvolles Öl, das diese Frau dort aufbricht, diese Flasche aufbricht und über Jesu Kopf gießt. Und dafür wird sie angegriffen. Mit einem ja schlüssigen Argument, das Geld hätte man sehr viel besser benutzen können, um den Armen Gutes zu tun, um es ihnen zu geben oder etwas für sie zu kaufen. Worauf man ja sagen muss, stimmt. Da haben sie absolut recht damit. Angesichts dessen, wie Jesus bisher aufgetreten ist und was bisher im Markus-Evangelium über ihn erzählt und berichtet wird, wie er gehandelt hat, was er gelehrt hat, dann sollte man eigentlich auch meinen, dass diese Kritiker da ganz in seinem Sinne sprechen. Jesus hat erst kurz vorher im Gespräch mit einem reichen Menschen ihn aufgefordert, seinen ganzen Besitz aufzugeben. Er ist vor allen Dingen zu unterprivilegierten Menschen gegangen. Er hat sich mit den Reichen und Mächtigen eigentlich eher angelegt. Und die Anwesenden, die hier die Frau kritisieren, die folgen also eigentlich, folgen sie nur Jesu Linie, indem sie kritisieren. Und sie erwarten vermutlich von Jesus, dass er ihnen zustimmt und ihnen Recht gibt. Und mit dieser Erwartung bricht Jesus hier. Er überrascht sie damit, dass er ihre Kritik, dass er da nicht einstimmt, sondern dass er sie zurückweist. Und er beginnt es zunächst einmal mit dem Satz: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und ein Vers später: Sie hat getan, was sie konnte. Jesus geht als erstes erstmal nicht auf den Inhalt der Kritik ein, nicht auf das, was genau die Frau getan hat, sondern er betont erst einmal, dass sie überhaupt etwas getan hat. Die Frau hat Jesus etwas Gutes getan. Sie hat sich auf den Weg gemacht, sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat etwas aufgegeben von dem, was sie hatte, und das alles für Jesus. Es ist wichtig, diesen ersten Satz, bevor es um die anderen Argumente geht, erst einmal wahrzunehmen, weil ich darin eine riesengroße Wertschätzung für diese Frau wahrnehme. Jesus blickt sie an und blickt nicht als erstes auf die Qualität oder auf die Richtigkeit ihres Handelns, sondern er sieht erst einmal, dass sie handelt. Dass sie sich bemüht, dass sie sich aufgemacht hat, dass sie eine Idee, die sie hatte, umgesetzt hat und dass sie all das für ihn tut. Und darum verteidigt er diese Frau. Sie tut das, was sie kann, für ihn. Das ist das Erste, wo er die Erwartungen sprengt. Und immerhin hat die Frau ja auch nicht wenig getan. Sie gibt ja ganz schön viel. Sie lässt sich einiges kosten und genau dafür wird sie ironischerweise kritisiert. Dafür, dass die Frau nach der Meinung der anderen eben Geld verschwendet, das man gut hätte nutzen können, um den Armen zu helfen. Und auch auf dieses Argument geht Jesus dann ein. Und zwar mit den Worten: Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Dass Jesus hier diese Kritik zurückweist, darf nicht missverstanden werden, als würde er hier die Hilfe für die Armen oder die Almosen grundsätzlich geringschätzen. Sondern ich verstehe das hier so, dass er die Motivation dieser Kritiker entlarvt. Ich lese darin die Botschaft, die Armen gab es immer und die gibt es auch immer und jetzt plötzlich schert ihr euch um sie. Wo sie euch sonst doch egal sind. Wo wart ihr denn an all den anderen Tagen, als es die Armen gab? An jedem anderen Tag könnt ihr euch um sie kümmern, aber plötzlich fallen sie euch ein, woher so eine unbekannte Frau die Initiative ergreift und etwas tut. Und man muss sagen, eigentlich, wie gesagt, die Anwesenden haben ja nicht grundsätzlich Unrecht mit ihrem Anliegen. Denn die Armen verdienen ja Almosen. Und sie betonen das vermutlich sogar, weil sie kurz vor dem Passafest standen und weil es damals üblich war, zu dieser Zeit die Armen finanziell zu unterstützen, damit sie sich auch ein Passamahl herrichten konnten. Ihr Argument ist also inhaltlich gar nicht weit hergeholt. Und im Judentum damals war Wohltätigkeit auch ein hoher Wert. Und dazu gehörte aber nicht nur die Almosen an die Armen zu geben, sondern es gehörte auch die praktische Unterstützung, die praktische Tat dazu. Die praktische Liebestat, die eine bestimmte Situation erfordert. Und zu dieser Liebestat gehörte eben der ganz persönliche Einsatz einer Person und die persönliche Begegnung mit einem Menschen. Und ersteres fordern die Kritiker und zweiteres tut die Frau hier. Diese beiden Arten der Wohltätigkeit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, was die Kritiker hier tun, weil je nach Situation kann das eine oder andere angemessen sein. Und deswegen verteidigt Jesus hier die Tat dieser Frau. Nicht, weil er sagt, die Liebestat ist immer besser als die Almosen, aber er zeigt, dass ihre Tat für diese Situation hier sehr, sehr angemessen ist. Und die Situation, in der sie sind, die beschreibt Jesus mit den Worten: Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jesus ist ja auf einem Weg unterwegs. Und an diesem Weg steht er kurz vor seinem Tod. Und seine Worte sollen hier verdeutlichen, dass ihm das sehr bewusst ist. Und dass die meisten um ihn herum das aber nicht begriffen haben. Und diese Ankündigung vom Leiden und Tod von Jesus und das Nichtverstehen von den Menschen um ihn herum, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Motiv im Markus-Evangelium. Das kommt dort immer wieder vor und das hat eine Bedeutung. Das Markus-Evangelium beschäftigt sich immer wieder mit der Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Ist er der königliche Retter, der Sohn Gottes? Und wenn ja, was für eine Art Messias ist er denn? Und im Markus-Evangelium wird eben immer wieder veranschaulicht, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, dass er als königlicher Retter verstanden werden soll. Er wird auch als Gottes Sohn bezeichnet. Er tut viele Wunder. Aber es wird eben auch immer wieder deutlich, dass Jesus nicht der Messias ist, den die Menschen erwartet haben. Ein Revoluzzer, ein militärischer, sich durchsetzender König, der das jüdische Volk aus der Besetzung von den Römern befreien würde. Sondern ein Messias, der sich vor allem im Leiden und Sterben zeigt. Und das ist der Kern dieser Botschaft. Das verstehen aber meistens gerade die Menschen um ihn herum nicht, von denen man es erwarten würde. Die Schriftgelehrten und die religiösen Gebildeten, die sich auskennen, viele auch im Volk, die hoffen, in Jesus eben die Messias nach ihren Vorstellungen gefunden zu haben, die ihn mit Palmzweigen und Jubelrufen begrüßen und empfangen und am Ende doch seinen Tod fordern, als er nicht der ist, den sie erwartet haben. Und auch die Jünger verstehen es immer wieder nicht, obwohl Jesus es ihnen mehrfach ankündigt. Und stattdessen zeigt sich im Markus-Evangelium immer wieder gerade an den Menschen, was für eine Art Messias Jesus ist, von dem man es am wenigsten erwartet hätte. die am Rande der Gesellschaft stehen oder vielleicht sogar Feindbilder darstellen. Das zeigt sich an den Kindern, die zu Jesus gelaufen kommen und die er zu sich lässt. Das zeigt sich an dem römischen Hauptmann, der unterm Kreuz, als Jesus gerade stirbt, es auf den Punkt bringt mit den Worten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und es sind auch immer wieder Frauen, so wie hier eben in dieser Szene. Wir wissen nicht, was genau diese namenlose Frau begriffen hat. Es werden keine Worte von ihr überliefert und wie leider viele Frauen in der Bibel bleibt sie schemenhaft. Aber was deutlich wird, ist, dass sie in diesem Moment daran gelegen ist, Jesus etwas Gutes zu tun. Auf dem dunklen Weg, den er gehen muss, hin bis zu seinem Tod, beschenkt sie ihn hier in dieser Situation mit einer liebevollen und fürsorglichen Geste, einer wohltuenden Salbung mit pflegendem Öl. Und Jesus deutet diese Geste ja noch tiefer. Er legt eine Symbolik hinein, die wieder darauf ausgerichtet ist, zu erklären, was für eine Art Messias er ist. Einer, der leiden wird. Einer, der sterben wird. Einer, der bald begraben werden wird. Und für das, was hier vor ihm liegt, hat die Frau ihn gesalbt und wird dafür für immer mit dem Evangelium in Verbindung gebracht werden. Mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft vom Leben und vom Leiden und vom Sterben Jesu, vom Sohn Gottes. Von einem König, der anders ist als erwartet, der nämlich, wie Jesus es kurz vorher noch sagt, nicht gekommen ist, um die Macht an sich zu reißen und zu herrschen und sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sich hinzugeben für die Menschen, die er so liebt. Jesus wird in dieser Szene als jemand vorgestellt, der all diese Erwartungen, die da an ihn herangetragen werden, sprengt. Er sprengt sie mit der Reaktion auf diese Frau, womit er die Anwesenden überrascht. Und er sprengt sie als Messias, der sein Leid ankündigt. Die Menschen um ihn herum meinen zu wissen, mit wem sie es hier genau zu tun haben. Und Jesus zeigt ihnen immer wieder, dass er nicht in ihre engen Denkmuster passt. Wenn wir heute, einige tausend Jahre später, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die vielleicht schon einige Male die Bibel aufgeschlagen haben, diese Geschichten lesen, dann haben sie ja manchmal nicht so den überraschenden Effekt auf uns, wie vielleicht für die ersten Leserinnen und Leser oder für die Menschen, die Jesus sogar live begegnet sind. Denn irgendwie wissen wir ja, wie das Ganze ausgeht. Wir wissen, dass Ostern kommt, wir kennen das Ende. Uns ist klar, dass Jesus leiden und sterben wird. Wir kennen so dieses Geheimnis um den Messias. Und das verführt uns leicht dazu zu denken, ich weiß, worum es geht, ich habe es kapiert. Und genau wenn ich das denke, sollte ich mich wohl hinterfragen, ob ich nicht mich wohl doch eher auf der Seite derer wiederfinde, die meinen begriffen zu haben und doch nicht begreifen. Auf der Seite der religiös Gebildeten, der Eliten, der Schriftgelehrten. Vielleicht auch der Jünger, die ja viel mit Jesus unterwegs sind und darum denken, ein Muster erkannt zu haben und voraussagen zu können, wie er handeln wird. Und dann kommt Jesus und fordert sie damals und uns heute ganz neu heraus. Interessanterweise muss ich sagen, mir ging es tatsächlich mit dieser Geschichte so, dass sie mich nochmal überrascht hat. Ich kannte sie eigentlich, ich habe sie schon öfter mal gelesen und doch war ich letzte Woche, als ich sie für die Predigt das erste Mal wieder gelesen habe, irgendwie schockiert von Jesus' Antwort über die Armen. Weil es mir in den letzten Jahren so unglaublich wichtig geworden ist, dass mein Glaube praktische Auswirkungen hat. Dass er für Menschen da ist, sich nicht nur um mich selbst dreht, dass es im Glauben auch um Gerechtigkeit geht und um die Hilfe für andere und die Annahme von Ausgegrenzten und den Menschen am Rande der Gesellschaft. Und darum hat mich diese Stelle gepackt und auch irgendwie ertappt. Nicht, weil es falsch wäre, zu betonen, dass der Kampf für Gerechtigkeit zum Glauben dazugehört, aber für mich steckt in diesem Text die Erinnerung, dass meine Erkenntnis eben nicht alle Erkenntnis ist. und dass weder der Glaube noch Jesus einseitig und festlegbar sind. Wir tendieren dazu, die Sachen, die wir verstanden haben, hochzuhalten und zu betonen und vielleicht sogar absolut zu setzen. Wie die Jünger und die Anwesenden, die diese Frau hier kritisieren. Sie hatten ja ganz richtig einen Teil des Glaubens begriffen, nämlich, dass die Sorge um die Armen zum Glauben dazugehört. Aber sie wollten eine Norm daraus machen, ein festes Regelwerk daraus schnüren, dass sie wie so eine Schablone übers Leben legen und wo dann alles so hindurchgepresst werden muss. Wo alles passend gemacht werden muss, sodass man scheinbar immer klar sagen kann, was jetzt richtig und falsch ist und wo nichts anderes mehr Platz hat, wo nichts anderes mehr durchkommt. Es kann Situationen geben, in denen wir überzeugt sind zu wissen, was jetzt richtig wäre und ganz genau zu wissen, was Jesus jetzt darüber denken und was er tun würde. Und das kann ganz verschiedene Situationen sein, ob es jetzt darum geht, wie hier, wie wir mit unserem Besitz umgehen, verschiedene ethische Fragen zu beantworten oder vielleicht auch, welche Entscheidungen in der Gemeinde gerade dran sind. Und es muss ja gar nicht unbedingt sein, dass wir da falsch liegen mit dem, wie wir es einschätzen. Aber wir müssen uns die Offenheit dafür bewahren, dass es möglich ist, dass wir die Situation vielleicht zu kurzsichtig bewerten. Und dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, hier zu handeln. In den Evangelien werden immer wieder Begegnungen von Jesus mit Menschen beschrieben, in denen er eben überraschend anders antwortet oder gehandelt hat als erwartet. Das heißt nicht, dass wir aus dem, was er getan und gesagt hat, keine Schlüsse ziehen sollen und uns ihn zum Vorbild nehmen sollen. Aber es heißt, dass Jesus uns möglicherweise auch heute überraschen würde mit dem, was er tut und sagt. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht damit anfangen, aufgrund dessen, von dem, was wir lesen und meinen, verstanden zu haben, aufgrund von Jesu Taten und Worten, unser Leben in diese vorgeformten Schablonen zu pressen und Gesetze daraus zu machen. Sondern die Worte und Taten von Jesus fordern uns gerade heraus, immer wieder neu zu fragen und zu suchen. Immer wieder neue Situationen anzuschauen und zu fragen, was ist denn jetzt vielleicht gerade hier angemessen und notwendig? Und nicht zu schnell zu den offensichtlichsten Antworten zu kommen. Und auch andere nicht vorschnell zu kritisieren und zu verurteilen, wenn sie aus ihrem Glauben heraus vielleicht anders handeln als wir. Sondern ins Gespräch miteinander zu kommen, warum wir jeweils unsere Entscheidung vielleicht für wichtig halten. Wir sind herausgefordert, auch immer wieder zu hinterfragen, was wir meinen, verstanden zu haben. Uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir uns nicht die religiöse Elite zum Vorbild nehmen sollen, die sich ziemlich sicher waren, alles verstanden zu haben und Menschen beurteilen zu können, sondern dass Jesus sagt, wir sollen uns die Kinder zum Vorbild nehmen, die einfach zu Jesus laufen und denen das Himmelreich gehört. Und die Worte und Taten von Jesus fordern uns auch heraus, immer wieder zu fragen, wie unsere Vorstellung von einem Messias, von einem König, von Jesus aussieht. Und auf der Suche zu bleiben, offen dafür zu sein, dass uns Jesus nochmal ganz, ganz neu begegnet. Dass er unser Bild von ihm nimmt und vielleicht noch einmal einige Pinselstriche daran verändert, oder es sogar vielleicht mal noch ganz übermalt. Sich diese Offenheit und diese Suche zu bewahren, das kann auch verunsichern. Weil wir Menschen gerne uns festlegen und Dinge gerne einsortiert haben in Kategorien, weil wir wissen wollen, womit wir es denn zu tun haben, weil wir auch planen wollen. Es tut gut zu wissen, was genau die Schubladen sind, in denen wir etwas stecken können. Aber Jesus lässt sich nicht in diese Schubladen reinstecken. Er lässt sich nicht in eine Schablone pressen und er lässt sich auch nicht vereinnahmen für unsere Zwecke. Aber er lässt sich finden. Jesus als Person, als jemand, der uns begegnet und der uns berührt. Und das ist das, was wir tun können, uns an Jesus als Person zu wenden. So wie die Frau es ja in dieser Szene hier tut. Wie gesagt, wir wissen nicht, was sie von Jesus schon gehört und begriffen hatte. Wir wissen nicht, was sie meinte, wer Jesus genau ist. Und wer weiß, was sie sich genau mit dieser Geste gedacht hat. Das wird uns hier nicht beschrieben. Das, was wir von ihr hören, ist ihr Handeln. Und darin zeigt sich, dass sie sich zu Jesus hingezogen gefühlt hat. Dass sie ihm begegnen wollte. Dass sie etwas für ihn tun wollte. Sie hat ihn als Person gesucht und sie hat ihm das gebracht, was sie hatte. Und darin kann uns diese Frau zum Vorbild werden. Wir können da, wo wir stehen, mit dem, was wir meinen, begriffen zu haben und dem, was wir auch noch nicht verstehen, zu Jesus kommen und ihm einfach das bringen, was wir haben. Das tun, was wir können. Immer mit dem Wissen, dass wir auch daneben liegen können. Dass es vielleicht andere anders machen und dass es vielleicht selbst Jesus anders gemacht hätte. Aber auch in dem Vertrauen darauf, dass bei allem, was Jesus tut und sagt, wir immer wieder ans Kreuz verwiesen werden, so wie in dieser Szene. An dem Ort, an dem Jesus sich als ein König zeigt, der leidet und stirbt und der sich hingibt für viele. Auch für uns und auch genau für die Momente, in denen wir nicht begreifen und nicht in seinem Sinne handeln. Und darum dürfen wir weiter auf der Suche sein, dürfen wir weiter so gut wie möglich versuchen, uns Jesus nachzuahmen und ihm auch im Vertrauen auf diese Worte, die er über diese Frau ausspricht. Sie hat getan, was sie konnte. Amen.
Ich freue mich, dass wir uns wieder gemeinsam mit Musik und Gesang vor Gott stellen können, dass wir jetzt nicht nur von hier was vortragen, sondern ihr auch mitsingen dürft. Und ich lade dazu ein, wem es möglich ist, aufzustehen und mit der gleichen Offenheit, wie wir gerade das in der Predigt gehört haben, vor Gott zu treten. Vielleicht nicht mit einer bestimmten Erwartungshaltung, sondern wirklich mit der Offenheit, was uns Gott sagen möchte und dem einen begegnet er so, dem anderen anders. Ja, lass uns sehen, was passiert.
Die Berge, es ist Jesus. dich und in Herrlichkeit die Erde bebt, die Erde bebt. Ich sehe, wie seine Gnade uns von aller Schuld befreit und jeder singt und jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna. Wer ist dir gleich?
niemand tut nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Wer ist wie du? Ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand tut nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Jesus, du bleibst für alles sein. Ewig wirst du mein König.
Öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König. Thank you.
und ihm gebührt unser Lob. In Herrlichkeit ragt seine Stadt empor. Zur Freude aller Welt. Ist der Herr und in ihm haben wir den Sieg. Denn er hat uns aus Feindeshand befreit. Wir beugen unsere Knie.
Vielen Dank euch. Ich möchte euch noch einen Ausblick auf die nächste Woche geben. Wir sind ja jetzt in der Karwoche und an Karfreitag feiern wir hier wieder Gottesdienst mit Abendmahl. Abends um 19 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt guckt mal hier. Ich glaube nicht, dass diese Pflanze in den letzten 20 Jahren geblüht hat. Aber ich glaube,
wenn wir unseren ersten Ostergottesdienst seit Beginn der Pandemie wieder live hier feiern, dann wird sie es geschafft haben und blühen. Also auch eine herzliche Einladung. Ostersonntag um 10 wieder hier im Saal. Wir feiern zusammen Ostergottesdienst. Auch die Kinder sind eingeladen. Es wird kein Kigo und kein Kikigo geben. Alle hier gemeinsam. Und noch ein Ausblick am 24., also am Ende der Ferien, eine Woche nach Ostern, haben wir hier einen Taufgottesdienst und da freuen wir uns auch drauf, hier wieder gemeinsam Taufe feiern zu können. Und von daher, ihr seht, wir haben viel vor in der nächsten Zeit. Und am Ausgang gibt es gleich die Kollekte. Die ist bestimmt für unsere Gemeinde. Und wenn ihr das beim Reinkommen schon gesehen habt, die WG hat ausgemistet. Ich glaube nur das Gartenhaus bisher, Frühjahrsputz. Wenn da was bei ist, was ihr gebrauchen könnt, gegen eine kleine Spende an die Gemeinde, dürft ihr euch dort gerne bedienen und was mitnehmen. So, bevor die Judith uns jetzt gleich den Segen zuspricht, bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen wunderschönen Sonntag zu wünschen. Die es betrifft, tolle Ferien und euch sonst eine gute Woche. Bleibt behütet. Wir sehen uns am Freitag oder am Sonntag wieder. Und nach dem Segen, wie versprochen, dürft ihr euch alle noch mal setzen. Dann hören wir noch mal auf die Musik von Zuck Jung und Manuel und Greta. Und dann spielen sie uns ein Allegro aus der Sonate F-Dur von Georg Friedrich Händel für zwei Blockflöten und Basso Continuo. So, jetzt Judith.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Einen schönen Sonntag euch und genießt die Musik jetzt.